Ja, die Predigt ist also heute nicht improvisiert. Die war geplant. Aber ich sage das ja ab und zu mal. Also das habt ihr sicher alle schon mal gehört. Es gibt so Predigttexte. Wenn ich frei jedes Mal ein Thema auswählen würde, dann kämen die nicht vor. Die würde ich mir nie aussuchen. Nun habe ich ja gesagt, wir haben den ersten Johannesbrief angefangen zu lesen und dann will ich den auch weitermachen. Es war jetzt erst mal Urlaub, dann war es ein bisschen holprig mit der Verteilung der Dienste. Ich war mehrfach vormittags nicht hier, sondern nur abends. Und dann habe ich so zwischen andere Themen gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit waren wir denn im ersten Johannesbrief und dann machen wir da weiter. So einfach klingt das erstmal. Und dann habe ich den Text gelesen und habe gedacht, auweia, keiner der Texte, die ich mir aussuchen würde. Wes Kind bist du? Eigentlich denken wir ja, das wissen wir. Böse Zungen sagen ja, die Mutter steht immer fest, beim Vater weiß man es nicht so genau. Wie ist das denn geistlich? Wes Kind oder wes Geisteskind, aber ich habe hier schon bewusst, wes Kind sind wir? Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Das schreibt derselbe auch noch im selben Brief, der vorher geschrieben hat, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wie passt jetzt das zusammen? Und also ich habe selten so viel Zeit investiert oder lange nicht mehr, sagen wir es mal so, für eine Predigt, denn man könnte ja jetzt ganz einfach sagen, naja, das passt nicht in unsere Theologie rein, das biegen wir einfach irgendwie um, das können wir ja so nicht stehen lassen. Das wollte ich aber nicht. Aber so wie das jetzt hier erstmal klingt, gerade beim ersten Lesen, konnte ich damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und was macht man jetzt? Also erstmal schiebt man das eine Weile vor sich hin. Das habe ich die Woche gemacht. Erstmal geschoben. Und dann habe ich tatsächlich mir mal diesen Text ganz genau angeguckt. Also man hat uns in der Ausbildung gesagt, wir sollen nicht ständig sagen, im Griechischen steht dies oder das oder jenes oder das ist so und so. Denn damit erweckt man bei den Leuten ja den Eindruck, ohne Griechischkenntnisse könnte man gar nicht Bibel lesen. Und grundsätzlich versuche ich mich da auch dran zu halten. Manchmal, wenn es so griechische Worte gibt, die es im Deutschen auch gibt, die bringe ich dann gerne mal, ja, wie Chronos oder Chronologie, ja, also so Sachen. Aber ansonsten versuche ich das nicht so rauszustellen. Aber hier in unserem Text habe ich jetzt tatsächlich nochmal neu übersetzt, Grammatik reingeguckt, Wörterbuch reingeguckt. Was steht hier eigentlich ganz genau? Das ist eine Sache. Die zweite ist, wenn ihr an solche Texte kommt, immer den Rahmen sich angucken. Und bei diesem Text empfiehlt es sich sogar den ganzen ersten Johannesbrief. Also wenn ihr jetzt irgendwo aus der Luft auf diesen Text gestoßen wird, dann lohnt es sich immer mal, den ganzen Brief zu lesen. Denn wir haben ja eben Kapitel 1, Vers 8 bis 2, Vers 2, dieses Thema mit Sünde und Nichtsünde und was ist, wenn doch und so weiter. Das heißt, so radikal oder allein, wenn wir nur diesen Text vom Neuen Testament hätten, das sähe ja übel aus, oder? Das wäre ja ganz, ganz schwierig. So. Und jetzt ist die Frage, und nochmal, mir geht es nicht darum, irgendetwas wegzudiskutieren oder wegzuargumentieren. Die Frage ist, was mache ich denn dann jetzt mit diesem Text? Beziehungsweise dann auch das Gebet, Herr, was willst du uns denn damit sagen? Du hast ja dafür gesorgt, dass dieser Text in dein Wort kommt. Warum? Wozu? Mit welchem Ziel?
Das sind erstmal die Fakten.
Das Erste, also wirklich genau rein. Ich habe genau reingeguckt. Das Zweite, ich habe wirklich im Gebet gefragt, Herr, was willst du uns damit sagen? Was ist hier jetzt wichtig? Und ich werde den Text jetzt mal nicht so Vers für Vers durchgehen, wie ich sonst meistens mache. Dann hätte ich ihn auch kürzer gehalten, dann hätte ich ihn noch mal geteilt. Aber ich habe es jetzt mal mehr nach Themen. Es geht hier um Kennzeichen. Kennzeichen für Kinder Gottes und Kennzeichen für, ja, praktisch, also wir sind ja Kinder des Satans, das so formuliert ist Jesus mal an der Stelle. Hier ist es nicht ganz so formuliert, aber wir kommen vom Teufel her. Und dabei ist mir beim Übersetzen als erstes mal eins aufgefallen. Es geht hier um dauerhaft. Im Griechischen ist die Grammatik ein bisschen anders aufgebaut als im Deutschen. Da gibt es Zeitformen, die bringen zum Ausdruck, das ist eine Sache, zieht sich durch, das ist durchgängig so. Und es gibt Zeitformen, die sagen, das ist ein einmaliges Erlebnis. Und in Kapitel 1, da steht für Sündigen die Zeitform, die sagt, das sind einmalige Erlebnisse, Ereignisse. Und die gibt es in unserem Leben. Wer was anderes behauptet, der ist ein Lügner, schreibt Johannes. Ich stimme ihm zu. Hier steht aber eine Zeitform, die sagt, das ist der rote Faden, das ist dauerhaft, das zieht sich durchs ganze Leben. Das ist der rote Faden, wenn ich mir das Leben eines Menschen angucke, dann ist das der rote Faden. Und da ist die Sünde ein Kennzeichen für Menschen, die, ja, ich sag mal, vom Teufel geritten sind. Das geht auf ein Bild zurück, das Luther zugeschrieben wird. Das kommt gleich nochmal. Die Sünde ist neben, was sie ist noch viel mehr, ja, sie ist noch viel anderes, aber sie ist eben auch ein Kennzeichen, wes Geistes Kind ich bin. Und Sünde ist ja zum einen Ungehorsam gegen Gott, in jeder Form. Das fängt eigentlich schon an, wenn ich gar nicht nach ihm frage. Ja, wenn ich gar nicht frage, Herr, was willst du? Oder dann Adam und Eva, da war es der offene Ungehorsam, sie wussten genau, was Gott von ihnen will und tun das Gegenteil. Und manchmal sind es so Dinge dazwischen. Dann ist aber interessant, beim genauen Lesen, und das ist zum Beispiel erst ganz am Schluss und kommt jetzt in der Predigt ganz am Anfang, also ihr könnt den Text gerne nochmal nachlesen, vielleicht lese ich ihn auch zum Schluss einfach nochmal vor. Weil theoretisch müsste man ihn jetzt die ganze Zeit vor Augen haben. Das wäre jetzt gut. Das Beispiel, das Johannes braucht, ist Lieblosigkeit. Und zwar immer wieder. Und das lässt mich darauf schließen, dass das erstmal in den Gemeinden, an die er hier schreibt, das größte Problem war. Ja, also man ist lieblos untereinander, miteinander umgegangen. Das gibt es heute natürlich nicht mehr, das war nur damals so. Das ist so zeitlich, dass man in der Gemeinde lieblos miteinander umgeht. Das kommt doch heute nicht vor und in Künzels auch schon gar nicht. Aber das war das Thema. Und wenn er von Sünde redet und bringt ein Beispiel, also ich meine, die größte Lieblosigkeit zwischen Kain und Abel hat einen von beiden das Leben gekostet. Und Überhaupt, wenn also Johannes vom Gesetz redet, wenn er von Gehorsam redet, dann bringt er immer wieder in seinem Brief als Beispiel Liebe bzw. Lieblosigkeit als Gegenteil. Das ist also, wenn wir hier an Sünde denken, natürlich könnte ich einen Vortrag über Sünde halten, was ist Sünde im Allgemeinen und im Speziellen und so weiter. Aber bleiben wir doch mal am Text. Und hier im Text ist es das Beispiel Liebe. Ja? Und zwar die Liebe untereinander. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn er hier von Sünde redet, die Lieblosigkeit. Und welche Beispiele ich bringe, sagt sicher was über mich, sagt aber immer auch was über die Situation, über die ich rede und die ich gerade vor Augen habe. Das heißt, wenn wir jetzt diese Punkte mal zusammennehmen, die wir hier erstmal unter Kennzeichen stehen haben, dann heißt es ja, wenn jemand dauerhaft lieblos lebt, kann er nicht aus Gott sein. Das ist eigentlich das, was Johannes hier sagt. Es geht nicht um Ausrutscher, es geht nicht darum, dass mir mal die Hutschnur platzt und ich was raushaue, was leider in dem Moment absolut lieblos ist. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, wenn der rote Faden meines Lebens ist, dass ich lieblos mit anderen umgehe, besonders innerhalb der Gemeinde. Ja, es geht ja hier erstmal immer wieder um die Bruderliebe, um das Untereinander. Johannes sagt hier, wer dauerhaft lieblos mit seinen Mitmenschen umgeht, der kann nicht aus Jesus sein, der kann nicht aus Gott sein. Das passt einfach nicht. Das kann nicht sein. Ja, und von daher geht er dann auf die beiden Väter ein, die wir haben können. Entweder wir sind aus Gott geboren, also wiedergeboren, wie Jesus das sagt, dann wird das Auswirkungen in unserem Leben haben. Natürlich muss man, wenn man solche Entwicklungen beurteilt, immer auch gucken, wo jemand herkommt. Ich habe mal jemanden gekannt, der war sehr hart in vielem, was er so gesagt hat. Also wenn der hat manchmal Statements rausgehauen, da habe ich Bauchschmerzen gekriegt, also weil immer so radikal und absolut und laut war er auch noch von der Stimme her, kann ich auch. Aber bei dem hatte ich das Gefühl, der war immer so. Und dann hat er irgendwann mal seine Lebensgeschichte erzählt und da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt weiß, dann hat er sich schon sehr weit zum Guten bewegt. Mir ist immer noch ein bisschen zu hart. Aber mit dem Hintergrundwissen habe ich das Ganze ganz anders eingeschätzt. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Text benutzen sollten, um jetzt andere zu beurteilen. Der ist aus Gott, der ist vom Teufel. Der ist aus Gott, der ist vom Teufel. Ich glaube nicht, dass Johannes das damit sagen will. Sondern er hatte es ja mit Leuten zu tun, die Irrlehre gepredigt haben und offensichtlich auch mit Leuten, die wahrscheinlich Gesetzlichkeit und Lieblosigkeit gepredigt haben, die das also richtig reinbringen wollten in die Gemeinde. Und da sagt Johannes, stopp, glaubt denen nicht, lasst euch davon nicht anstecken. Und wenn ich jemanden beurteile, dann mich selber. Aber auch da sollten wir vorsichtig sein, weil wir haben manchmal auch die Neigung, uns selber ganz, ganz negativ zu sehen. Ja, wenn ich euch jetzt Zettel austeilen würde und ihr sollt in eine Spalte 5 Stärken reinschreiben, die ihr habt, 5 Dinge, die ihr richtig gut könnt und in die andere Spalte 5 Dinge, die ihr überhaupt nicht könnt, wo ihr Schwächen habt, Grenzen. Ich würde wetten, die meisten haben mit der zweiten Spalte weniger Schwierigkeiten als mit der ersten. Deswegen ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt diese Predigt sozusagen als Schablone nimmt und sich selber beurteilen will, das kann auch schief gehen, weil man sich selber eben auch nicht objektiv beurteilen kann. Aber wenn Gott unser Vater ist, wenn wir durch Jesus Christus wiedergeboren sind, dann verändert sich etwas in unserem Leben. Ja, ihr kennt Jakobus, Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot in sich selbst. Und dem widerspricht Paulus auch nicht. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Übrigens auch wieder Liebe an erster Stelle, auch bei Paulus. Ja, Johannes bringt immer Liebe als Beispiel. Paulus hat auch Liebe an erster Stelle. Und es gibt da die Auslegung, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass mein Opa das auch so ausgelegt hat. Da steht ja, die Frucht des Geistes ist, die Früchte des Fleisches sind. Und dann kommen die ganzen Negativdinge. Aber die Frucht des Geistes, Einzahl, ist. Und dann haben die das ausgelegt, wie gesagt, nicht nur mein Opa, gibt auch Kommentare dazu, die das so auslegen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und alles, was danach kommt, sind Auswirkungen der Liebe. Guckt euch das mal an, kann man machen. Und wenn wir zu Gott gehören, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird diese Frucht in unserem Leben wachsen. Und wenn einer herkommt und sagt, nö, muss nicht sein, spielt überhaupt keine Rolle, will ich nicht, brauche ich nicht, dann ist er nicht aus Gott geboren. Entschuldigung, Punkt. Das sagt Johannes. Und das ist für uns schon ein Kriterium, Geister zu prüfen. Ja, nicht jeder hat die Gabe der Geisterunterscheidung bekommen. Und dann ist es ja gut, wenn man so ein bisschen Handwerkszeug hat. Woran kann ich denn tatsächlich prüfen? Und das ist einer. Also erstmal ist natürlich immer, ist Jesus in der Mitte? Ist die Bibel die Quelle dessen, was derjenige mir erzählt? Das sind zwei ganz wichtige Dinge, um zu fragen, wes Geistes Kind ist jemand. Aber was sagt denn Jesus, woran wir seine Jünger erkennen? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wenn keine Liebe da ist, sind wir mindestens mal nicht erkennbar. Und Johannes geht hier einen Schritt weiter. Ja? Also wenn wir aus Gott geboren sind, werden Dinge in unserem Leben sich verändern. Und wenn das kategorisch nicht passiert, dann müssen wir unsere Beziehung zu Jesus mal hinterfragen und fragen, wo klemmt es denn da? Wo habe ich Jesus nicht wirklich Raum gegeben in meinem Leben? Ja, vielleicht bin ich Kind Gottes, lass ihn aber nicht machen. Ja, Paulus nennt das den Heiligen Geist betrüben. Ihm einfach keinen Raum geben in meinem Leben. Ihn aussperren. Lässt er zu? Müsste er nicht zulassen, er könnte mich natürlich zwingen. Tut er aber ganz oft nicht. Und dann bleibe ich hängen. Der andere Vater ist hier der Teufel. Und zwar, da steht Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Der alles durcheinander bringt. Und Johannes macht das gerne, er macht hier schwarz und weiß. Zwei, entweder oder. Ganz radikal. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich Kind Gottes bin. Ich bin Christ, aber ich gebe dem Geist Gottes keinen Raum in meinem Leben. Paulus nennt das den fleischlichen Christen. Also der hat so drei Kategorien. Den fleischlichen Menschen, ein Mensch ohne Jesus. Dann den geistlichen Menschen, der in Jesus ist und dem Geist Gottes Raum gibt in seinem Leben. Und Paulus hat dann noch so diese dritte Kategorie. Da schimpft er dann in seinem Brief, ihr seid wie kleine Kinder, ihr braucht immer noch Milch, ihr seid einfach nicht weitergewachsen. Ja, und das nennt er im Grunde so den fleischlichen Christen. Und es hat mal auch jemand gesagt, hier, wir können das so vorstellen, auf der einen Seite steht der Teufel, auf der anderen Seite steht Jesus und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und wenn ich mich von Jesus weg entferne, bewege ich mich automatisch auf den Teufel zu. Anders geht's gar nicht. Ja, ich kann mich nicht von Jesus wegbewegen, ohne dem Teufel wieder Raum zu geben. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, in der wir stehen. Wir sind nicht mehr Kinder des Teufels, wenn wir zu Jesus gehören. Wir sind versetzt aus der Finsternis hin in sein Licht. Ich glaube, Epheserbrief. Auf jeden Fall Bibel, Paulus. Ja, an mehreren Stellen hat er das Bild. Wir sind versetzt aus der Finsternis in sein Licht. Das ist geschehen. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, schreibt Paulus. Und wie ist der nächste Satz? Jetzt lebt auch als Kinder des Lichts oder wandelt als Kinder des Lichts. Ja, wir sind das, aber jetzt sollen wir uns bitte auch so benehmen. Jetzt sollen wir uns auch so verhalten. Das ist natürlich für uns auch nochmal ein Punkt. Paulus setzt sich hier mit Leuten auseinander, Johannes, Entschuldigung. Johannes setzt sich hier mit Leuten auseinander, das hatten wir schon in einer der Predigten vorher, wo es um diese Irrlehre geht. Die sind ja auch aus der Gemeinde weggegangen, die sind raus, die sind nicht da geblieben und ich kann das nicht beurteilen, aber Johannes stuft sie als Menschen ein, die tatsächlich nie wirklich dazugehört haben. Und die hat er hier natürlich im Blick. Sagt, das, was die gelebt haben mit ihrer Lieblosigkeit und vielleicht sogar noch gepredigt haben und euch dafür gewinnen wollten, genauso zu handeln, genauso zu denken, genauso zu sein, er sagt, die sind Kinder des Teufels. Die sind nicht von Gott. Das ist ja der Hintergrund. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man muss das in den Gesamtzusammenhang sehen. Und wenn ich das vorher sehe, diese Auseinandersetzung mit den Irrlehrern, es gibt ja Irrlehrer, da muss man sagen, wie ich das mal gelernt habe, es sind meine Brüder, aber es sind irrende Brüder. Ja, wo ich nicht sagen würde, das sind keine Christen. Die irren nur meiner Meinung nach bei bestimmten theologischen Fragen. Aber wer die Liebe ablehnt, als das zentrale Element, als das zentrale Kennzeichen der Christen, der ist kein Christ. Punkt, sagt Johannes. Ja, also da ist er knallhart. Der sagt, wer das nicht will, wer das ablehnt und das Gegenteil in seinem Leben aktiv lebt, der ist nicht von Gott. Und vielleicht ist es gut, dass Johannes hier an der Stelle so scharf ist, gerade bei diesem Thema. Ja, also ich versuche ja immer irgendwie ein bisschen ausgleichend zu sein, aber bei dem Text hier ausgleichend zu sein, wird ein bisschen schwierig. Vielleicht hatte ich deswegen ja auch so Probleme damit. Aber es gibt einfach Dinge, die sind Kennzeichen dafür, dass jemand nicht aus der Liebe Gottes, nicht aus dem Geist Gottes lebt. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe. Und die Gebote, die wir halten sollen, ist für Johannes in erster Linie Liebe. Und das ist auch richtig. Paulus zum Beispiel schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, in diesem Doppelgebot der Liebe sind alle Gebote eingeschlossen. Und das könnt ihr durchgehen. Wer Gott über alles liebt, so wie es das Liebesgebot sagt, der setzt keine anderen Götter neben ihn, der missbraucht seinen Namen nicht, der nimmt sich Zeit für ihn, also hält den Sabbat, denn das ist eigentlich der Sinn des Sabbat, nicht, dass wir die Füße hochlegen, sondern dass wir Zeit haben für ihn, dass wir ihm begegnen und so weiter. Ja, das ist der erste Teil der 10 Gebote. Und wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann erschlage ich ihn nicht, dann spanne ich ihm nicht die Frau aus, dann klaue ich ihm nichts, dann bin ich nicht neidisch und will seine Sachen haben. Also könnte auch den zweiten Teil durchgehen. Stimmt, ja, das Doppelgebot der Liebe schließt einfach alle anderen Gebote ein, toppt sie vielleicht sogar noch ein bisschen. Und deswegen ist es auch zutreffend, wenn Johannes hier für gottloses Verhalten Lieblosigkeit benennt. Was sagt? Das ist auch, alle anderen Gaben sind uns gegeben oder nicht, ja? Nicht jeder muss jede Gabe haben. Im Gegenteil, es gibt eigentlich ansonsten keine Gabe, die jeder haben muss. Nur die Liebe. Die ist ausgegossen in unsere Herzen. Die ist uns allen gegeben. Leben wir sie auch? Ja, das ist genau dieser Punkt. Und deswegen, entweder wir sind Kinder Gottes oder wir sind Kinder des Teufels. Und dieser Satz wird ja Luther zugeschrieben. Einer reite dich immer, entweder Gott oder der Teufel. Bei vielen Luther-Zitaten sollte man vorsichtig sein, ob sie nur wirklich von Luther sind. Da ist ihm auch manches unter die Weste gedrückt worden. Aber den Satz an sich, egal ob von Luther oder nicht, den finde ich richtig. Entweder ich lasse mich von Gott reiten und damit lenken und leiten und gebrauchen, oder der Teufel wird mich lenken, leiten und gebrauchen. Luther hat dazu, und deswegen würde das schon passen zu Luther, der hat nämlich eine Schrift verfasst vom unfreien Willen. Erasmus von Rotterdam hatte ja die Schrift vom freien Willen geschrieben als Humanist. Und sagt, wir haben einen freien Willen, wir können uns entscheiden. Wer von euch hat sich frei entschieden, in welche Familie er geboren wird? Keiner? Aber sagt, habt ihr, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, na, ich aber auch nicht. Also, es gibt einfach Dinge, die wir nicht entscheiden können. Und es geht ja nach Luther so weit, ich kann mich nicht mal frei entscheiden, dass ich mich bekehren will. Und das kann er biblisch belegen. Jesus sagt nämlich, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und wir, die wir als Gemeinschaft sollte immer so viel Wert auf die Bekehrung legen. Okay, jetzt vergaloppiere ich mich gerade ein bisschen. Aber jetzt habe ich das Fass aufgemacht, jetzt muss ich es ganz kurz auch wieder zukriegen. Ich glaube, dass mit Hiob Gott jeden mehrfach im Leben zieht. Und in diesen Momenten kann ich mich entscheiden. Sonst nicht. Wie der Lazarus, ja, in dem Moment, wo ihn das Wort des Schöpfers trifft, Lazarus, komm raus, kann er sich entscheiden. Er entscheidet sich fürs Rauskommen. Er hätte auch drinbleiben können, hätte man das Grab wieder zugemacht und dumm gelaufen. Aber er entscheidet sich fürs Rauskommen. Und das sind die Momente, wo wir uns entscheiden können, auch zu einer Bekehrung. Ja, aber wenn wir Väter haben, dann haben wir auch Kinder. Und da sind du und ich, da sind wir gemeint. Wir sind entweder Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Und wenn wir zu Jesus gehören, sind wir Kinder Gottes. Und deswegen nochmal vorsichtig. Ich weiß, Leute, die ein sehr, sehr sensibles Gewissen haben, die können bei dieser Stelle nämlich echte Probleme kriegen. Wenn wir jetzt anfangen, unseren geistlichen Puls zu messen, bin ich liebevoll genug oder bin ich doch lieber ein Kind des Teufels oder bin ich doch ein Kind des Teufels? Das wird schräg. Ich glaube, das sollten wir auch nicht tun. Das ist nicht Sinn dieses Textes. Sondern wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht liebevoll genug, dann sollte ich darüber mit Jesus ins Gespräch kommen. Dann sollte ich vielleicht mit den Menschen reden, mit denen ich zusammenlebe. Mit Menschen, denen ich vertrauen kann, bitte. Ja? Also muss man auch nicht jeden fragen. Und aber bitte nicht anfangen, jetzt hier in erster Linie den geistlichen Puls zu fassen. Sondern wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht liebevoll genug, dann sollte ich vielleicht auch dran arbeiten, ja, im Gebet und dann auch im Handeln. Wenn mir das auffällt, kann ich ja was ändern. Aber bitte nicht permanent den geistlichen Puls fassen, bin ich jetzt dabei oder nicht, das wird schräg. Es gibt ein Einst und Jetzt. Natürlich ist es nicht so extrem wie mit manchen meiner geistlichen Väter, die ja trockene Alkoholiker waren, ja, der Willi, der sich mit der Polizei geprügelt hat, so 8 Polizisten hat er ohne weiteres verdroschen und irgendwie bei seinem zweiten Selbstmordversuch kommt er dann zum Glauben und ist von dem Augenblick an trocken, ja, zum Aufstehen eine Flasche Schnaps und ein paar Flaschen Bier, damit er überhaupt aus dem Bett kam und ab dem Augenblick nichts mehr, so extrem ist bei mir vorher und nachher nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob bei euch jemand ist, der das so extrem erlebt hat, dieses Vorher und Nachher. Aber es gibt ein Einst und Jetzt, es gibt ein Vorher und Nachher und der Geist Gottes will unser Leben verändern. Nochmal, hier steht nirgends, mach dich zu einem besseren Menschen. Sondern wenn, dann steht hier, gib dem Geist Gottes Raum in deinem Leben und dann wird etwas sichtbar. Dann wird sich etwas verändern. So, und jetzt? Ich habe ja bis jetzt nur gesagt, was wir nicht tun sollen. Ja, nicht ständig den geistigen Puls fühlen, nicht die anderen jetzt einkategorisieren, gehört dazu, gehört nicht dazu. Aber was können wir denn konkret machen? Das Erste, lasst uns Sünde beim Namen nennen und nicht verharmlosen. Ja, wir waren mal im Gespräch, in einer Runde von Hauptamtlichen, nicht von einem Gemeinschaftsverband. Und dann haben wir eben auch über bestimmte Dinge geredet, Sünde, was ist Sünde, also bestimmte Dinge, bestimmte Verhaltensweisen, ist das Sünde, ja, nein. Und dann kam die Frage, und die war ernst gemeint, gibt es überhaupt Sünde? Ja, es gibt sie, ganz klar. Ungehorsam gegen Gott ist Sünde. Punkt. Aber wir leben in einer Zeit, in der das gerne wegdiskutiert wird. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja, also entweder ganz grundsätzlich, ja, wie das mir da in dem Gespräch passiert ist, es gibt überhaupt keine Sünde, es gibt überhaupt kein grundsätzliches richtig oder falsch, oder bei konkreten Themen, wo die Bibel eigentlich eindeutig ist und man sagt, nö, wieso, geht doch, warum soll das nicht gehen, warum soll das Sünde sein und so weiter und so fort. Lasst uns Sünde beim Namen nennen und sie nicht verharmlosen. Sünde trennt von Gott. Wenn ich ungehorsam bin gegen Gott, das sage ich jetzt ganz konkret von mir. Wenn ich weiß, ich habe an dieser Stelle gegen den Willen Gottes gehandelt, dann stört das mein Gebetsleben. Das ist genau, wenn ich was weiß, ich habe was gemacht, was meine Frau gewaltig ärgert, dann habe ich plötzlich das Bedürfnis, ihr doch nicht so schnell wieder zu begegnen oder über diesen Punkt zu reden. Und anders ist es auch nicht mit der Gottesbeziehung. Sünde stört meine Gottesbeziehung, auch als Christ, auch als Kind Gottes. Ja, ich meine, wer kann sich noch an seinen Vater erinnern? Nicht jeder, klar, manchmal sind die früh gestorben. Wenn ihr Mist gebaut habt und genau gewusst habt, ihr seid ungehorsam gegenüber eurem Vater, seid ihr dem danach gerne begegnet und habt ihm in die Augen geguckt? Aber trotzdem, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Es hat keinen Sinn. Und lasst uns die Nähe Jesu suchen, erst recht, wenn Unfälle passiert sind, wie Kapitel 1. Ja, Kapitel 1, Vers 8, folgende. Im ersten Johannesbrief sagt ja im Grunde, im Leben eines Christen ist Sünde ein Unfall. Und leider passieren diese Unfälle. Aber wenn sie passieren, dann lasst uns diese Scheu überwinden, dass wir eigentlich lieber Jesus jetzt nicht so genau unter die Augen treten möchten, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Ja, Adam und Eva verstecken sich im Paradies. Adam, wo bist du? Lasst uns die Gegenwart Gottes wieder suchen, den Herr Jesu. Und lasst uns auf uns selber achten. Nicht im Sinne eines geistlichen Pulsfühlens, sondern so ein Stück weit als Warnanlage. Wenn ich merke, ich stolpere, dass ich dann merke, ich brauche jetzt die Nähe Jesu. Vielleicht brauche ich auch einen Mitchristen, der mit mir betet. Der Zeuge ist, wenn ich die Dinge vor Gott bekenne und um Vergebung bitte. Der mir auch hilft, indem er nächste Woche nachfragt, wie geht's dir, wie ist es dir mit deinem Thema gegangen in der letzten Woche? Ja, lasst uns auf uns selber achten. Und ein Punkt, den habe ich hier gar nicht stehen, der ist mir auch tatsächlich jetzt erst während der Predigt gekommen, fürs nächste Mal schreibe ich ihn nachher noch drunter. Ein weiterer Punkt ist noch, lasst uns darauf achten, wo andere Lehren verkündet werden. Wo Leute sagen, entweder diese Dinge sind nicht so wichtig, Liebe in der Gemeinde, spielt keine Rolle, darum geht es doch gar nicht und so weiter. Da müssen wir misstrauisch werden. Und da müssen wir sagen, diese Lehre ist nicht von Gott. Und bis dahin, Johannes geht ja sogar so weit, dass er sagt, wer sowas lehrt, ist nicht von Gott. Das kann nicht sein. Und da müssen wir uns unter Umständen einfach auch klar abgrenzen. Ja, also ich möchte mich wirklich nicht gegen Menschen abgrenzen. Und ich sage immer, ich bin in erster Linie für etwas und nicht gegen etwas. Ja, selbst wenn man jetzt über Themen diskutiert wie Islam, wie bestimmte Lehren innerhalb, ich versuche immer positiv zu sein. Aber es gibt den Punkt, wo man tatsächlich sagen muss, das wird bei uns nicht gepredigt. Und wenn eine Haltung gepredigt wird, ist mir jetzt noch nicht passiert, aber wenn jetzt so eine Haltung gepredigt werden würde, wie es offenbar damals der Fall war, dass man alles nur an Äußerlichkeiten festmacht und dabei lieblos wird, dann müssten wir auch sagen, stopp, so nicht. Das predigst du bei uns nicht. Ende. Betreffe jetzt so die GLKler, die sind, glaube ich, heute nicht so reichlich vertreten. Und natürlich, klar, mich auch. Aber an so einer Stelle müssten wir dann wirklich sagen, stopp. Das geht nicht. Das nicht. Und gerade so Leute wie ich, die so gerne harmonisieren, die müssen dann auch lernen, an so einer Stelle, es gibt einen Punkt, wo wir deutlich werden müssen, wo es gar nicht anders geht, wo wir sagen müssen, bis hierher und nicht weiter, wenn sich das in der Gemeinde ausbreitet. Und interessanterweise, guckt mal rein, das sind in den seltensten Fällen die Themen, jetzt mal über Johannes hinaus im Neuen Testament. Das sind selten die Themen, die heute oft so hochgehängt werden, sondern das sind meistens Themen wie Lieblosigkeit, Tratsch, Streitsucht und Ähnliches. Lass uns miteinander beten. Danke, Herr, auch für deutliche Worte in deinem Wort. Und hilf uns, dass wir dir Raum geben in unserem Leben. Dass wir uns von dir verändern lassen, dass wir uns von dir prägen lassen, dass die Frucht deines Geistes in unserem Leben sichtbar wird. Und lass deine Liebe unter uns herrschen. Lass deine Liebe unter uns das Leitmotiv sein. Herr, und du weißt, wie weit wir davon oft entfernt sind. Vergib uns und ja, rücke du uns den Kopf zurecht an dieser Stelle. Zeige du uns, wie wir Liebe leben können und sollen. Und hilf uns dabei. Amen. Ja, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Es könnte ja passieren bei so einem Thema, dass jetzt jemand Angst kriegt. Angst, dass er vielleicht nicht dazugehört, dass er ein Kind des Teufels und kein Kind Gottes ist. Und dazu einfach ganz kurz noch zwei Gedanken. Erstens, wer sich solche Gedanken macht, macht sie sich in der Regel umsonst. Weil die, die hier gemeint sind, die lieblos sind, die rücksichtslos sind, die sind immer der Meinung, sie sind richtig, nur alle anderen sind falsch. Also wer sich schon anfängt, Sorgen zu machen, der ist vermutlich nicht betroffen. Und das Zweite, das haben wir gerade gesungen, Gottes Segen, Gott achtet auf uns, er behütet uns, er hält uns. Und deshalb möchte ich euch diesen Segen auch zusprechen, den Segen Gottes, und lade euch ein, dazu aufzustehen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.